Markus, herzlichen Dank. Nimm doch schon mal Platz und ich lade schon mal ein, die unsere Panelisten jetzt für die erste Runde schon mal auf die Bühne zu gehen und sich schon mal hinzusetzen. Ich stelle sie dann auch gleich vor, aber der Lars Gresser hat hier gerade einen Stuhl hingestellt und ich würde komm doch noch mal gerade nach vorne. Das müssen wir noch mal gemeinsam erklären. Es ist so, ich fange mal mit dem Punkt 1 von Markus an, Stichwort Störerhaftung. Das WLAN-Netzwerk hat hier ein Passwort. Ich verrate es hier mal eben ganz kurz. Es wurde schon gerade über Twitter rumgereicht. Das WLAN-Passwort lautet SCD-2014 und SCD groß, wofür SCD steht, dürfte auch, glaube ich, klar sein. Deswegen gerne beteiligen. Ich werde übrigens... ich freue mich sehr, wenn zwischendrin Einwürfe, Fragen, Hinweise sind, einfach den Arm melden, aber das macht man ja nicht so gerne, deswegen reagiere ich auch auf Twitter-Meldungen, also wenn Sie an @fine irgendwas schreiben, wie einfach nur @fine winke oder so, dann würde ich direkt die Person dran nehmen, aufrufen, dass wir dann auch Sie in die Diskussion dazu holen, oder wer gerade kein Twitter dabei hat, das kann ja auch passieren, dann gibt es diesen Stuhl. Wir haben nämlich das Prinzip des Fishbowls und wie das genau funktioniert, muss Lars Gresser einmal erklären, weil er ein großer Fan davon ist und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Lars, was hat dieser Stuhl hier zu tun?
Die Idee ist tatsächlich, dem Publikum einen Stuhl auf der Bühne anzubieten, sozusagen das Publikum ein wenig aus seiner Rolle zu befreien, hinauf auf die Bühne zu geben und mit den Panelisten auf Augenhöhe zu diskutieren. Dieser Stuhl bleibt frei, jeder hat sozusagen während der gesamten Diskussion die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und verlässt dann bitte wieder die Bühne und dann kommt irgendwie der Nächste dran. Ich denke, die Themen, die wir heute diskutieren, sind so spannend, dass jedem etwas dazu einfällt. Also machen Sie sich sozusagen auf den Weg, kommen Sie auf die Bühne, hier ist Ihr Platz.
Du nennst es Fishbowl, ich nenne es Moderator-Nothilfe. Falls ich dich die richtige Frage stelle, können Sie einfach hier zu meiner Seite kommen, sich hinsetzen und ich würde sagen, das machen wir doch mal hier noch ein bisschen. Ich nehme den Stuhl, jetzt sind auch bequem sitzen, so als kleine Anreicherung und dann können wir jetzt eigentlich auch hier direkt loslegen. Jetzt sitze ich immer noch alleine, Markus ist auch da. Wir beide über Netzneutralität zu reden, wäre, glaube ich, langweilig. Deswegen freue ich mich über unsere weiteren Gäste, die wir hier begrüßen. Unter anderem heute ist auch da Jan Kottmann von Google Deutschland. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Nehmen Sie gerne Platz. Er ist verantwortlich für den Bereich Medienpolitik in Deutschland, glaube ich, mit einer der spannendsten Jobs, die man, glaube ich, bei Google haben kann, gerade hier in Deutschland, ne? Jürgen Hein ist auch da von der dpa. Er ist der Leiter der Redaktion hier in NRW. Herzlich willkommen, Jürgen Hein. Und Sepide Pasa von der Deutschen Welle ist auch hier bei uns. Sie kümmert sich auch sehr stark um das Global Media Forum. Was sie dort macht, das wird sie uns sagen. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Schnappen Sie sich ein Wasser, Mikrofon jeweils. Und dann freue ich mich jetzt auf die spannende Runde, die wir hier gemeinsam uns unter dem Thema Freiheit braucht Schutz dann auch tatsächlich einmal vertiefen wollen. Und Herr Kottmann, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. In der Vergangenheit haben wir ja hier in Deutschland oder in der zurzeit ein ganz interessantes Phänomen. Am Montag vor einer Woche habe ich bei einer kleinen Internet-Talkshow mitgemacht beim digitalen Quartett. Auf YouTube machen wir das immer, ausgerechnet quasi auf einer Google-Plattform haben wir über die deutsche Google-Angst gesprochen. Denn im Englischen gibt es in den englischen Kreisen, auch in der New York Times war davon zu lesen, von der deutschen Google-Angst, wie Sie das sozusagen bezeichnen. Und Sie haben sogar davor sich Sorgen gemacht, dass das jetzt hier in Deutschland zum Allgemeinplatz gibt. Wie gehen Sie mit Google damit um, dass es in der Öffentlichkeit, was wird, und das muss man dazugeben, nicht nur durch politische Statements, aber auch, glaube ich, durch journalistische Auswahl auch mitgeprägt, vorangetrieben. Wie nehmen Sie diese Google-Angst wahr bei Google selbst?
Wahrscheinlich ganz ähnlich, wie Sie es angesprochen haben. Ich glaube, die Beiträge, die wir dort aus Presseseiten sehen, haben ihren Anteil daran gehabt. Die Aufnahmen in der Politik nehmen wir auch zur Kenntnis. Es ist, ich glaube, man muss ein bisschen zurückgehen, um das einordnen zu können. Streetview ist eines der besten Beispiele, wo wir das erstmalig so erlebt haben. Das ist eine Debatte, die schon einzigartig ist im europäischen, aber auch im internationalen, also globalen Kontext, wie sie hier geführt wird. Ich glaube, es gibt Erklärungsansätze dafür. Das sind Erklärungsansätze, die immer wieder historisch natürlich sind. Das sind große Gebilde, ja, fast anonym. Sie haben ja einen Suchschlitz, wenn sie bei uns reingehen, und haben sie nicht direkt ein paar Köpfe, wo sie zuordnen können, das sind die Leute, denen ich vertraue dabei. Das ist eine gewisse Grundskepsis, die wir hier erlebt haben. Und Deutschland hat, gerade was den Datenschutz angeht, traditionell auch immer eine sehr große Vorreiterrolle gehabt mit 1974, dem ersten, weltweit ersten Datenschutzgesetz, eben aus einer wohlgemachten Erfahrung. Das Ganze hat sich von dem Punkt, den ich durchaus nachvollziehen kann, der in Studio eine etwas, ich möchte sagen, eskalative Phase erlebt hat, auf die man heute manchmal ein bisschen verschämt zurückguckt, hat sich deutlich gesteigert, inzwischen zu einem Phänomen, das ich nicht mehr so nachvollziehen kann, wie das früher ist. Das hat einerseits was mit Größe zu tun, mit Marktanteil, hat auf der anderen Seite aber auch inzwischen sehr viel mit damit zu tun, dass das über die NSA das Vertrauen insgesamt ins Internet, das Vertrauen aber auch in amerikanische Unternehmen deutlich geschrumpft ist. Was wir hier erlebt haben, und da wollte ich auf den letzten Punkt zurückkommen, der Becker da auch gemacht hat, ist, dass wir nach den Snowden-Enthüllungen seitens der staatlichen Aufklärer gar nichts erlebt haben, sondern wir haben eine Stellvertreterdebatte erlebt. Ja, die deutsche Regierung hat sich sehr schwer getan, die amerikanische Regierung in die Pflicht zu nehmen, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, ob die Potenz da bestand. Und dann hat man das erstmal ein halbes Jahr schön auf die amerikanischen Internetunternehmen abgewälzt. Und in diesem Fall, muss ich sagen, waren wir jetzt tatsächlich nicht Mittäter, sondern da ist tatsächlich auch in unsere eigenen Properties eingebrochen worden, wenn man so will. Und da sind Eingriffe vorgenommen worden, vor denen wir nicht gefragt wurden, ob wir damit einverstanden sind. Und selbst wenn wir gefragt worden wären, hätten wir da auch nicht mitgemacht. Diese Kulmination ist für uns schwierig. Wir können dem Ganzen nur begegnen dadurch, dass wir zum Beispiel hier heute sitzen und Fragen beantworten, möglichst viel erklären, was wir machen, wie unsere Algorithmen funktionieren, wie wir mit Daten umgehen, was wir im Bereich Datensicherheit verstärkt anbieten, wo wir weiter forschen, nachdem Snowden-Enthüllungen gezeigt haben, dass dort wieder ja in diesem Wettlauf, in diesem Wettrüsten um den Zugriff auf Daten immer mehr gemacht werden muss von privaten Unternehmen.
Das finde ich, was Sie gerade angesprochen haben, wir müssen Fragen beantworten, das ist, glaube ich, auch so der Punkt, den wir bei der Debatte hatten. Wir hatten insgesamt ein bisschen das Gefühl, Google erklärt sich zu wenig. Und zwar im Sinne, dass wir klar viel wissen, man kann auch genau nachlesen, wie viele Sachen funktionieren, aber ein mulmiges Gefühl entsteht, glaube ich, häufig auch in der Gesellschaft, weil nicht genau klar ist, was eigentlich genau bei Google hinter den Kulissen passiert. Warum erklärt Google sich so wenig?
Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr viel erklären, möglicherweise zum Teil auch zu viel. Wenn Sie sich mal am Beispiel des Algorithmus, kann man das ganz gut darstellen, anschauen, wie viel Informationsmaterial wir einerseits für Webmaster haben. Da haben wir mehrere Blogs, inzwischen auch einen deutschen Webmaster-Blog. Wir haben Webmaster-Tutorials, wenn Änderungen im Algorithmus stattfinden, wo der Webmaster sich anschauen kann, was ist neu, wie muss ich nachprogrammieren, dass ich tatsächlich auch mit meiner Seite dort lande, wo ich hinkommen möchte, beziehungsweise die Relevanz.
Das sind aber Infos fürs Fachpublikum, ja, ja. Das geht nicht in die breite Masse.
Genau, das ist aber das Fachpublikum, das momentan mit uns genau in dieser Debatte steht, warum lande ich nicht immer oben? Kann ja keiner machen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ganz wichtig, mit denen diese technischen Sachen erstmal zu klären. Kommt zu einem weiteren Punkt, die hohe Komplexität der Sachverhalte, die dort zu diskutieren wären. Die versuchen wir abzubilden, maßgeblich natürlich über das Massenmedium Internet, weil wir dort ganz, ganz viele Leute erreichen können. Also heute erreiche ich ja eine relativ bestimmte Zahl von Menschen, aber es geht um die breite Diskussion. Das haben wir, was die Suche angeht, zum Beispiel dadurch gemacht, dass wir vor 2 Jahren eine nutzergewandte Seite haben aufbauen lassen, die sich einfach nennt, wie die Suche funktioniert. Weil wir genau dasselbe Gefühl hatten wie Sie, das versteht ja kein Schwein. Und da haben wir versucht, nochmal die Entwicklung des Algorithmus, Veränderungen, wie wir die mit Nutzern testen. Ja, der Nutzer kriegt am Ende einer jeden Veränderung, davon haben wir 20.000 im Jahr und etwa 500 bis 800 überleben am Ende des Jahres. Die werden immer von den Nutzern am Ende angeschaut in einem Blindtest. Das ist wie bei einer Blindweinverkostung. Da sagt der Nutzer, dieses Suchergebnis gefällt mir und dieses Suchergebnis, was daneben gelegt wird, gefällt mir nicht. Das sind alles Sachen, die man wissen kann und wissen muss, und das versuchen wir möglichst verständlich darzubringen. Ich muss aber zugeben, dass die Komplexität vieler Prozesse natürlich auch eine Endlichkeit der Erklärbarkeit bedeutet, beziehungsweise wir haben die Erfahrung gemacht, dass so eine Art Übertransparenz entstehen kann, wenn man dann in die nächste Verästelung kommt und das dann wieder Unsicherheiten schürt, weil die Komplexität natürlich nicht kleiner wird dadurch.
dann habe ich vielleicht auch mal eine ganz konkrete Frage. Ich glaube auch selbst, wo Sie noch gerade schauen müssen, wie setzen wir das überhaupt um und wo Sie wahrscheinlich das alles noch gar nicht so genau erklären können, ist das Thema Recht auf Vergessen, die Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Sie haben schon große Zahlen genannt, wie viele Anfragen tatsächlich kommen. Wir haben auch schon gelernt, dass überdurchschnittlich viele im europäischen Vergleich Links in Deutschland tatsächlich entfernt werden. Und ich glaube, die Frage, die sich die meisten stellen, wonach entscheidet Google derzeit, ob jetzt ein Treffer aus den Ergebnissen rausgenommen wird oder nicht?
Ich gehe mal direkt auf Ihre Frage ein, beziehungsweise interessant vielleicht im Vorfeld die Zahlen nochmal zu wissen. Wir sind inzwischen bei, ich glaube, etwa 156.000 Anträgen auf Entfernung und das macht grob etwa 520.000 URLs, die dann entfernt oder nicht entfernt werden müssen. Das ist eine relativ hohe Fallzahl.
Ist das europäisch oder in Deutschland?
Das ist europäisch.
Europäisch.
Ja, genau. Deutschland ist auf Platz 2 hinter Frankreich. Und das ist eine ganz große Fallzahl, die wir entscheiden müssen. Und wir haben uns relativ schnell zumindest in eine logistische Lage, glauben wir, versetzt, dass wir diese Entscheidung angehen können. Das ist auch nötig. Wenn EuGH Ihnen so ein Urteil fällt, dann müssen Sie das auch sofort umsetzen. Wie machen wir das? Der EuGH hat das Urteil zwar schnell gefällt, aber auch hat eine gewisse Sparsamkeit in der Darlegung von bestimmten Entscheidungsparametern hinterlassen und die versuchen wir jetzt auszudeuten. Ja, wir versuchen die verschiedenen Rechte, die involviert sind, aber meines Erachtens im Urteil nicht hinreichend adressiert wurden, soweit auszulegen, dass wir auch in der individuellen Handarbeit durch die Case-Händler, und da wird alles durch Einzelpersonen entschieden, Kriterien aufbauen können, die dann auch eine verlässliche, neutral objektive oder sagen wir mal abstrakt generelle Kasuistik entwickeln können. Wir sind damit ziemlich alleingelassen worden, einem Konzern, einem privaten Akteur jetzt aufzuerlegen, eine eigentlich komplexe Interessenabwägung zwischen Privatsphäreninteressen und Informationsfreiheiten oder Meinungsfreiheiten zu machen, ist ein ziemliches Paket. Das ist eine Kasuistik, die normalerweise durch Gerichte entwickelt wird und dann auch hoch bis zum Verfassungsgericht geht. Und das müssen wir uns jetzt erarbeiten. Die Kriterien, die dabei eine Rolle spielen, sind beispielsweise, wer ist eigentlich die Person, die dort eine Löschung verlangt? Ist das eine Berühmtheit? Ist das ein Politiker? Ist das eine Person der Zeitgeschichte, wo der Informationsgehalt für die Außenwelt natürlich viel, viel höher sein kann, damit eben auch die Frage, ob man es löscht, eine ganz andere ist. Wie alt ist die Information? Wie relevant ist die Information heute noch? Aber viel, viel mehr haben wir nicht an die Hand bekommen. Und dafür haben wir relativ schnell den Expertenbeirat ins Leben gerufen, der sich aus Experten aus allen Facetten, mit denen wir zu tun haben, also viel im Bereich Datenschutz, im Bereich also von Reporter ohne Grenzen, ist immer wieder auch ein Input gekommen. Insofern haben wir auch die journalistische Seite abgedeckt. Wir haben Menschen, die in ihrer Arbeit für Informationsfreiheit stehen und so weiter. Die setzen sich zusammen, kriegen in abstrahierter Form die Fälle, die uns auf den Tisch kommen, vorgelegt und diskutieren sie und versuchen anhand ihrer unterschiedlichen kulturellen Herkünfte und Erfahrungen dort Kasuistik zu entwickeln und uns Empfehlungen zu geben. Und wir hoffen, dass dieser Beirat auch eine künftige Diskussion, wie man in dem Bereich weitergeht, entwickelt, anstößt, fortentwickelt. Denn es ist eine wesentliche Facette der Störerhaftung, die eben angesprochen wurde. Und ein zunehmender Trend, dass Störerhaftung bzw. dass Haftung für Inhalte auf Intermediäre aufgelegt wird.
Vielleicht, ich glaube am Dienstag vor 2 Wochen hat der Beirat sich das erste Mal in Berlin getroffen. Können Sie uns aus der Diskussion so 1-2 Beispiele vielleicht nennen, wo wirklich diskutiert wurde, nehme ich das rein, nehme ich das nicht rein und wie unterschiedlich da die Positionen waren?
Ja, kann ich machen. Es ging da um es waren 4 Stunden und es war, ich glaube, die fünfte Beiratssitzung. Wir haben vorher schon 4 andere europäische Städte abgeklappert und sind danach weitergezogen. Es ging tatsächlich um die Frage, unter anderem um Fragen wie, muss eine Löschung sich auf die .com-Domain beziehen? Also muss eine Löschung weltweit stattfinden? Oder reicht es, wenn im europäischen Wirtschaftsraum, das ist tatsächlich der, ja auch wieder ein Kompromiss, den wir momentan machen, um möglichst das adressierte Feld hier abzudecken, muss es darauf bezogen bleiben? Und dann kommen so Fragen ins Spiel. Wenn wir uns einer Löschung auf der, also einer weltweiten Löschung öffnen würden, kommen wir da nicht in ein System, wo beispielsweise ein pakistanischer Fall entscheiden wird, was in Deutschland noch zu sehen ist? Wollen wir jede Rechtskultur, teilweise auch in totalitären Staaten, als Maßgabe für das, was wir im Netz auffindbar machen können, haben? Es sind Fragen gestellt worden wie zum Beispiel, wie kann man die Rechte der anderen Betroffenen, also entweder die Öffentlichkeit mit ihrem Informationsrecht, aber auch Journalisten in diesen Prozess überhaupt einbringen. Die sind prozessuell gar nicht vorgesehen. Wir entscheiden das einfach. Wir haben den ganzen Sachverhalt nicht und die Quelle ist auch gar nicht in den, die dann zu löschen sein müsste, wenn man es ganz weg haben wollte, ist auch in den Prozess gar nicht eingebunden, sodass wir gar nicht wissen, stimmt der Sachverhalt so, wie er uns vorgelegt wird. Das waren Fragen, die diskutiert wurden.
Herr Hein, wie ist das bei Ihnen, das komplexe Thema Recht auf Vergessen? Wie sehen Sie das als Journalist? Gibt es hier mehr Freiheit für den Einzelnen oder wird hier die Freiheit der gesamten Gesellschaft vielleicht nicht auch teilweise beschränkt, weil dann einfach auch gewisse Informationen dann einfach nicht mehr auffindbar sind, beziehungsweise zumindest dann nicht über einige Zugangsquellen?
Also Sie meinen zum Beispiel, dass über jemanden negativ berichtet wurde, ein Star, ein Promi zum Beispiel, und wir hatten vorhin ja schon die Abmahnindustrie angesprochen, gerade im Promi-Bereich sind die auch, scheint das ein sehr lukratives Geschäft zu sein. Sie meinen, dass dann jemand dafür sorgen kann, dass sein Scheidungsrosenkrieg wieder aus dem Netz genommen wird und man kann das nicht mehr lesen? Zunächst mal sind wir, wenn wir als dpa sowas schreiben, auf der einen Seite natürlich Anbieter für Medienkunden. Wir geben das nicht an den Endkunden, was den schönen Effekt hat, dass die Endkunden, die das nehmen, dass es so diversifiziert angeboten wird, dass ein völliges Verschwinden solcher Inhalte schon sehr viel komplizierter wäre, als wenn es um einen zentralen Anbieter geht und man könnte den zwingen, wieder was rauszunehmen. Auf der anderen Seite ist es aber genau deswegen auch so, dass wir besonders vorsichtig sein müssen mit solchen Inhalten, beispielsweise Persönlichkeitsrechtsverletzungen. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, es gibt das Agenturprivileg. Das ist nicht eins, das wir als Agentur haben, sondern das haben Kunden, die Agenturinhalte nutzen. Also wenn jemand einen Inhalt, den die dpa verbreitet, in seinen Zeitungen, sein Radio, sein Fernsehen aufnimmt, dann kann er sich darauf verlassen, dass die dpa die Sorgfaltspflicht erfüllt hat, was die Inhalte angeht. Also wenn dann was falsch ist, bleibt das bei uns hängen. Bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen ist das nicht so. Und deswegen müssen wir uns sehr genau überlegen, welche Inhalte wir überhaupt weitergeben, damit nicht die Kunden, die das nutzen, am Ende auf den entsprechenden Abmahnungen sitzen bleiben. Und wenn da Leute es durchsetzen, dass es wieder rausgenommen wird, müssen sie aber auch die entsprechenden Prozesse, haben wir ja gesehen in den vergangenen Jahren, sehr genau nachweisen, dass ihr persönliches Schutzrecht ihrer Privatsphäre eben wichtiger ist als das öffentliche Interesse. Wenn das so ist, dann lernen wir bei jedem einzelnen Fall, den es da gibt, auch dazu. Es ist allerdings nicht so, dass wir von vornherein im Vorhinein schon wüssten, wie wir agieren können, denn am Ende entscheidet das erst ein Prozess. Also erst wenn es eine Klage gibt und ein Richter sagt, das war verkehrt, dann wissen auch wir, also dann ist sozusagen Gesetz definiert, es war verkehrt.
Wenn wir uns jetzt mal die ganze digitale Transformation anschauen, so im Vergleich in den ganzen letzten 10 Jahren, auch der Journalismus muss sich extrem stark mit diesen Fragen auseinandersetzen, Fragen nach Qualität, nach Quantität. Und wenn Sie sich das mal unter dem Aspekt der Freiheit anschauen, welche Seite gewinnt? Gewinnt quasi im Journalismus, gibt es mehr Freiheit oder gibt es auf der anderen Seite durch stärkere Kontrollmechanismen, was ja schon allein durch die Zugänglichkeit von Journalisten angeht, gibt es da auch Risiken? Also wie würden Sie das abwägen, wenn wir jetzt einmal schauen, wo hat die Freiheit profitiert, wo wurde sie eingeschränkt?
Also dann, das beantworte ich lieber privat, weil privat bin ich ein Träumer und bin deswegen immer noch sehr optimistisch, dass vor allen Dingen die Freiheit der Medienkunden dadurch stark zunimmt. Also der Leute, die sich für etwas interessieren und die Inhalte für ihre jeweiligen Interessen suchen dass deren Freiheit stark zunimmt. Wenn man das vergleicht mit irgendwelchen Internethandelsportalen, ist es halt so, dass es in keinem Laden in Deutschland es sich lohnen würde, ein ganz bestimmtes Produkt hinzustellen, weil es gäbe in ganz Deutschland nur 700 Interessenten, die das kaufen würden. Aber dadurch, dass diese Leute den einen Anbieter im Internet finden, lohnt es sich eben doch, dass der es vorhält. Und ich glaube, das ist auch mit Inhalten so, mit Dingen, die man wissen will, die man lesen will, Fotos, die man sehen will, Musik, die man hören will, all das lässt sich mit der Freiheit, die das Internet bietet, zu genau den Leuten übertragen, die sich dafür interessieren. Und da bin ich sicher, dass die Freiheit sehr stark zugenommen hat. Wir sehen das schon bei uns. Wir haben, vielleicht haben es die meisten mitbekommen, Wolfgang Büchner, als er noch unser Chefredakteur war, hat den sogenannten Notizblock eingeführt. Wir legen bei dpa unsere Quellen, auch die Dokumente, die wir nutzen, offen. Im Artikel selber, das, wenn ich es richtig verstehe, wird auch das, was Spiegel 3.0 vorhat, ganz wesentlich ein Bestandteil davon sein. Nämlich, dass Sie, wenn Sie sich für etwas interessieren und wenn ich nicht, natürlich nicht in meinen 50 Zeilen den Inhalt komplett abbilden kann, die Chance haben, das zu nutzen, was ich dafür gelesen habe, was ich dafür gesehen habe, sogar die Kontakte zu haben zu den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe. Dass also die Personal Verticals, die persönlichen Tiefenbohrungen, die Sie machen wollen, auch machen können, dadurch, dass ich es offenlege. Das ist ein großes Mehr an Freiheit für Sie. Man könnte manchmal sagen, meine Freiheit schwindet dadurch ein bisschen. Ich kann nicht mehr so tun, als ob ich was wüsste, weil Sie sehen ja, dass ich nur die Pressemitteilung verwendet habe. Da erwischen Sie mich dann bei. Aber ich muss sagen, diese Einschränkung meiner Freiheit als Journalist, die genieße ich da sehr, denn das treibt mich natürlich zu Sorgfalt und tiefer Recherche.